Hallo? Hallo? Chatke? Ich rede mit euch schon seit... Ich rede mit euch schon seit ungefähr 5 Minuten. Jetzt... War ich wirklich die ganze Zeit gemutet? Ja? Na geil. Also nein, wir machen heute kein C++, das ist einfach nur ein doofer Streamtitel. Und ich habe keine Ahnung mehr, was ich die letzten 5 Minuten erzählt habe. Irgendwelche random Sachen, die ich sonst so erzähle. Ich habe euch gefragt, was bei euch so gegangen ist heute, dass es bei mir übelst anstrengend war. Dass ich meine SSD-Firmware geupdatet habe. Ja, das habe ich euch auch gezeigt. Guck hier, ich habe meine SSD-Firmware geupdatet. Hier, na, sieht man. Weil ich war gestern richtig geschockt, als ich gesehen habe, dass meine SSD einfach auf 94% Wear-Leveling runter ist. Habe ich gesagt, ich mache mal kurz ein Update von meiner VM. Wie das jetzt ging, ist ganz einfach. Ich habe einfach die Software nochmal neu installiert und dann ging's. Ich habe nicht mal rebootet. Ich habe die Software einfach nochmal neu installiert, dann ging's. Ja, man weiß nicht warum. So, kurz hier updaten nochmal, habe ich Reboot. Ja, was habe ich euch sonst noch erzählt? Ja, dass das bei mir anstrengend gewesen ist. Wie es bei euch heute gewesen ist, habe ich gefragt. Dann... Ja, ich wollte von euch wissen, Chatge, weil ich weiß doch, ihr seid extremely fivehead und high IQ, der Chat hier auf Twitch. Hat jemand von euch schon mal was mit RabbitMQ gemacht? Kennt ihr euch da aus? So wie der Hase, schreibt man das. Nur MQ hinten dran. Ist Profi in RabbitMQ. Nice. Embedded RabbitMQ. Weil wenn jetzt jemand gesagt hätte, ja, kenne ich mich voll aus, hätte ich gefragt, hat das schon mal einer von euch auf Kubernetes laufen gehabt? Und Erfahrung mit dem Kubernetes RabbitMQ Operator. Ja, das Ding, das heißt wirklich so. Ich habe das auch schon benutzt. Ich habe sogar mal einen Cluster gebaut aus 3 Nodes, aber das waren VMs. Und bei uns steht jetzt an, dass man das wahrscheinlich auf Kubernetes laufen lassen muss. Was nicht schwierig ist. Also in sich ist das ziemlich easy. Aber ich weiß ja nicht, ob es da nicht irgendwelche Fallstricke gibt. Wie bei so ziemlich allem, was man auf Kubernetes laufen lässt. Ich habe noch eine Frage an euch. Eventuell gibt das, also wenn ihr die jetzt ordentlich beantwortet, Pause Champ, dann gibt es vielleicht sogar Content für euch im Stream. Und zwar, wir haben einen Consultant bei uns auf der Arbeit, der, ich glaube, der ist nicht so alt, Leute, würde man sagen, der ist 65, der ist auch kein Consultant. Den haben sie für Security-Sachen im Kubernetes-Umfeld eingekauft. Der ist, glaube ich, irgendwie 25 oder so. Und der hat eine eigene Security-Firma gegründet vor ein paar Jahren, also vor zwei, drei Jahren oder so, die sich explizit auf Cloud-Native Kubernetes-Security spezialisiert hat. Was meint ihr, wäre das eine sinnvolle Idee, den mal in Stream einzuladen, dass der uns ein bisschen was über Kubernetes-Security erzählt? Macht er bestimmt. Hätte er bestimmt Bock drauf. Ich meine, natürlich müssen wir dann zugestehen, dass der ein bisschen Sellout macht im Stream. Der ist super agil. Ja, natürlich darf er ein bisschen Sellout machen für seine Firma und ein paar Aufträge einsacken oder so, ja. Also es ist tatsächlich einer der Consultants, wo ich sagen würde, ja, mit dem kommt man gut klar und der weiß auch, was er macht. Nicht so wie die meisten anderen Laber-Consultants. Ja, dann muss ich mir das mal merken. Ja, die haben sich tatsächlich auf Kubernetes Security und sagen wir ein bisschen links und rechts Cloud-Geschichten spezialisiert. Die waren auch letztens auf irgendeiner Kubernetes-Konferenz und haben dort Talks gehalten, die zwei Gründer und so. Also sie sind schon wirklich pfeifett, was das Thema angeht. Die können bestimmt uns erzählen, was so die dümmsten Sachen sind, was man machen kann. Ich meine, dazu muss ich mir im Vorfeld mal in den Cluster professionieren, dass wir ein bisschen was zeigen können. Aber das ist kein Problem. Dann frage ich den mal. Aber ich glaube, der hätte da schon prinzipiell Bock drauf. So wie ich den einschätze jetzt einfach mal. Und natürlich, wie gesagt, ein bisschen Sellout für die Firma ist nicht verkehrt. Was auch wirklich nicht schlecht ist, weil ich weiß, wir haben hier im Chat auch durchaus Leute, die Aufträge, Dienstleister raussuchen, Aufträge vergeben. Und bestimmt auch Leute, die Probleme haben im Cloud-Umfeld. Also ein bisschen Sellout ist sicherlich nicht verkehrt. Kann man den nebenbei machen. Das glaube ich auch tatsächlich, ja. Die sagen auch, dass sie nicht alles wissen, sondern sich hauptsächlich auf Kubernetes und Cloud-Security-Sachen. Ja, deinen privaten Cluster wirst du wahrscheinlich nicht verlieren. Der steht ja nicht im Internet. Leisten die im ganzen Bundesgebiet, ja. Soweit ich weiß, schon. Aber bevor ich hier irgendwelche Aufträge vermittle, will ich erstmal wissen, wie man das mit Provision macht. Nee, also bevor das ist, müssen wir auf jeden Fall erstmal Stream machen. Dann könnt ihr euch das ja mal anhören. Wenn ihr denkt, Alter, die sind pfeifett, dann darf er ja ruhig ein bisschen Sellout machen hier, so nach dem Motto Aufträge hier und so. Gibt Subs als Provision, das soll mir auch recht sein. Wie ihr mir die Kohle zukommen lasst, Digga. Nee, da bist du nicht der Einzige. Ich finde, hat NetCap ein Managed Kubernetes oder hast du da VMs und lässt deine Sache selbst drauf laufen? Ich habe heute erfahren, dass Teile meiner Arbeit an einer neuen, anderen Stelle ausgeschrieben werden. Andere Abteilung. Was soll man davon halten? Ja, kommt das jetzt dazu noch? Also kriegst du es einfach alleine nicht gebacken? Brauchen die noch mehr Leute? Oder da fehlt ein bisschen der Kontext drumherum. Vielleicht machst du ja auch einfach zu viel unterschiedliches Zeug. Ich meine, frag doch einfach mal, was mit euch los? Wie kommt's? Ich meine, so einfach aus heiterem Himmel kommt doch sowas normalerweise nicht. Und wenn doch, dann würde ich erstmal Cack waiten. Aber warum kann man doch mal blöd fragen, so wie jetzt? was soll ich denn davon halten? Ganz ehrlich, ich würde davon abraten, in Kubernetes selbst einzurichten. Selbst auf Cloud-VMs. Da muss man einiges wissen dazu und da kann man auch sich relativ schnell irgendwelche Fallstricke bauen. Zumal, wenn es eine VM mit dem Service, der direkt da drauf läuft, auch tut. So, habe ich jetzt eigentlich die VM schon rebootet? Ja, ich glaube schon. Also, guck mal, letztes Command oder so ist wahrscheinlich noch Reboot. Nice. Ja, ansonsten keiner von euch Erfahrung mit RabbitMQ im Kubernetes-Umfeld. Da müsste ich mich nämlich mal consulten lassen von euch. Nee, umgedreht. Müsste ich den Chat mal consulten. Wie man das am besten macht. Ah. Aber morgen ist Freitag. Das ist schon mal extremely pog. Chat, freut sich irgendjemand auf Baldur's Gate 3? Wo wir gerade dabei sind, da ist nämlich Release-Date in ungefähr 4 Wochen. Ja. 3. August. Du hast es schon seit einem Jahr, das ist die Early-Access-Version mit dem ersten Akt und da wahrscheinlich auch nicht alles. Ich weiß, es gibt Leute, die haben schon über 1000 Stunden in der Early-Access-Version. Wisst ihr? Ich freue mich auch extrem auf das Game, aber eine Sache finde ich ein bisschen doof. Ja, also es gibt zwei Sachen. Also eine Sache könnte doof sein, das weiß ich nicht, da muss ich so zu spielen, und eine Sache finde ich jetzt schon doof. Und zwar, das erste ist, dass es irgendwie in den Videos immer wie ein Divinity Original Sin 3 wirkt. Von der ganzen Optik und Aufmachung wirkt es eher wie so ein Divinity-Game. Außer die Spell-Icons und so, ja, die haben sie sich schon inspirieren lassen. Vielleicht wirkt das aber auch nur in Videos so. Mal gucken. Es wirkt für mich nicht wie ein Baldur's Gate, aber muss man mal schauen. Und das Zweite ist, was mir persönlich nicht gefällt, dass es nur 4 Spielercharaktere gibt. Also, wie der muss man sagen, also 4 Party, 4er Party-Size. Das mag ich nicht, weil die alten Baldur's Gate-Teile hatten immer 6, 6er Partys. Und 6er Partys sind eigentlich auch für mich der beste Kompromiss aus, wie man noch ganz gut Encounter designen kann und dass man alles hat und auch ein bisschen Variation drin hat. Ja, weil mit 4er Party hast du ehrlich gesagt, gerade nachdem das auf 5th Edition basiert, irgendwie fehlt mir da so ein bisschen die Variation. Du brauchst ja eh so ein paar Sachen immer. Das heißt, für irgendwie so Special-Klassen hast du da eigentlich keinen Platz für. Ja. Du brauchst immer einen Clary. Du brauchst immer einen Wizard. Sowas in der Richtung, ja. Ich glaube, die Entwicklung von Baldur's Gate ging los mit Include Divinity.ha, ja, da gehe ich auch von aus. Wilder Igel, Dankeschön für den Sub. Excellent Subscription. Nice. Ja, also ich weiß nicht, ob es da nicht zu wenig Variationen gibt in dem, was man spielen kann, wenn man es auf höherem Schwierigkeitsgrad spielt, weil es gibt zwar relativ, also es gibt die ganzen Base-Classes und auch sehr viele Sub-Classes und alles. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt die passende Dungeons & Dragons Terminologie ist. Aber du brauchst ja immer so 4 Basic-Sachen. Du brauchst mindestens einen Caster und am besten mindestens einen Wizard. Du brauchst mindestens einen Cleric. Du brauchst mindestens einen, sagen wir mal, Fighter, Paler, sonst was in der Richtung. Ja. Und gerade falls du in dem Spiel Rationen managen musst, ich weiß nicht, wie es ist, ob's Ration-Packs und sowas gibt, brauchst du am besten auch noch einen Ranger, da brauchst du nämlich keine Rationen mehr mitnehmen. Also insofern, ja, und dann hast du eigentlich deine Party schon voll und dann wäre es eigentlich erst lustig geworden. Dann könntest du auf dem 5. Platz einen Barde mitnehmen, auf dem 6. Spot einen Warlock oder irgendwie sowas, aber mit 4 Klassen ist einfach so ein bisschen beschränkt, ich weiß nicht. Mal gucken, ob das wirklich so schlimm ist. Aber das gefällt mir nicht. Ich hätte lieber eine 6er Party-Size gehabt. Ja, man konnte die alten Teile auch solo spielen. Aber wenn man das als Party-Game spielt, dann finde ich, ist eine 6er Party das Beste. Man konnte die alten Teile solo spielen, zu 2, zu 3, zu 4, zu 5, zu 6, war egal. Es gibt Leute, die sagen, auch die alten Baldur's Gate-Teile waren am besten balanced für eine 4er Party, obwohl du eine 6er Party spielen konntest. Wobei die alten Baldur's Gate-Teile ein Problem hatten mit vielen der eingebauten NPCs, dass die Stats der eingebauten NPCs halt abgrundtief mies waren. Also irgendwelche, was weiß ich, Paler mit 13 Stärke oder sowas. Ja gut, deswegen hätte ich gesagt Ranger. Druide kannst du auch spielen. Ich weiß nicht, ob es Circle of Moon und sowas gibt mit Shapeshift. Dann könnte der theoretisch sogar als, naja, so als Off-Tank vielleicht fungieren. Aber ich finde, Druide kannst du auch erst so richtig schön mitnehmen, wenn du so die Basics für eine Party abgedeckt hast, so als 5. Charakter oder so. So einen Wizard brauchst du, oder sagen wir mal, Wizard Zorg brauchst du, wobei ich ja persönlich Wizard besser finde. Ja, gut. Ich bin mal gespannt. Ich freue mich auf jeden Fall mega auf das Game. Und ich bin gespannt, ob sie ein paar Referenzen auf die alten Games drin haben. Also was ich jetzt schon erkannt habe, ist dass die Spell-Icons und die ein oder... Minsk ist, glaube ich, auch wieder mit dabei. Der Typ mit seinem Hamster. Und Ansonsten weiß ich nicht, was da sonst noch so alles an Referenzen zu den alten Teilen drin sind. Also ich habe Baldur's Gate 1 und 2 jetzt nicht 50 Mal oder so durchgespielt, aber auch ein paar Male, ja. Was ich nicht mochte ist, also ich mochte Baldur's Gate 1, fand ich mega nice. Baldur's Gate 2 fand ich mega nice. Was ich nicht, das Baldur's Gate 1 Add-on fand ich auch ganz nice. Was ich persönlich nicht mochte, ist die Baldur's Gate 2, das Baldur's Gate 2 Add-on. Das wirkte auf mich lieblos und nicht auf dem Qualitätsstandard wie die restliche Serie. Ich meine, das war schon okay, gerade weil es recht viel Hack and Slay im Endeffekt war, aber ja. Throne of Ball mochte ich nicht so wirklich. Ja. Bin gespannt, ob das was wirkt, ob das ansatzweise an die alten Teile anknüpfen kann. Wenn nicht und es einfach nur ein gutes Rollenspiel wird, ist auch okay. Aber bei dem Namen wär's schon wirklich nice. Divinity war tatsächlich sehr Pog. Den ersten Teil habe ich gespielt auf dem allerhöchsten Schwierigkeitsgrad. Das war gar nicht so einfach. Den zweiten Teil habe ich tatsächlich nie komplett fertig gespielt. Divinity finde ich, also der zweite Teil, hat für mich, sagen wir mal, so bei zwei Drittel, also bei nach der Hälfte bis zu zwei Drittel hat er ziemlich nachgelassen. Also die erste Hälfte war auf jeden Fall der beste Teil an Divinity Original Sin 2. Da hat es ein bisschen nachgelassen. Irgendwie hatte ich keinen Bock mehr. Meistens beende ich so Games ja auch, wenn ich die erstmal angefangen habe. Aber bei Original Sin 2 hatte ich ehrlich gesagt keinen Bock, fertig zu spielen. Ah, ich sehe schon wieder Pfeiffer Talk im Chat. Magst ans Trinken erinnern? Sehr gute Idee. Exzellent. Exzellent. So muss das sein. Siehst du, immer schön die Channel Points ausgeben. Nee, Leute, es ist heute alles von Amazon gekommen. Alles, was ich bestellt habe, liegt hier von Amazon hinter mir. Außer Milfra. Nur Milfra kommt erst am Samstag. Dabei ist Milfra das, also hört sich jetzt ein bisschen falsch an für alle, die im Stream nicht dabei waren. Nur Milfra ist das, was mich am meisten interessiert. Weil 9 Euro für ein Viererpack ist schon echt günstig. Übrigens, soll ich euch mal ein Fun Fact. Nee, was anderes. Vielleicht weiß es jemand von euch. Wisst ihr, wer hinter der Domain, wer hinter dieser Domain hier steht, unter der Brücke.de? Nicht spicken. Sagt mir, ob ihr es wisst oder nicht. Wisst ihr, wo ihr rauskommt, wenn ihr auf unter der Brücke.de hingeht? Ich hätte das auch nie gedacht. Ihr wisst das nicht? Man kommt bei GMX raus. Das ist eine alternative Domain von GMX. Du kannst auch E-Mail-Adressen dahin schicken. Du kannst maxmustermann@unterderbrücke.de schicken und dann kommt es bei deinem GMX-Postfach raus. Ich habe absolut keinen blassen Schimmer, warum diese Domain zu GMX gehört. Unter der Brücke. Kein C++, danke für den Prime-Sub. Gerade noch mal abgewendet hier. Sehr schön. Pfeiffer Time. Hallo zusammen, ich wollte mal das Thema E-Mail-Provider umziehen angehen, um eine alte Jugendadresse von GMX obsolet machen. Wieso, GMX taugt doch eigentlich ganz gut. Okay, keine Ahnung. Kann ich dir nichts zu sagen. Aber ich finde, GMX taugt doch ganz gut. Was hast du gegen GMX? Also, wenn du da schon eine E-Mail hast. Noch nicht. Erst wenn du den nächsten Monat nicht erneuerst. Also wenn es diese Adresse geben sollte, dann kommt die da auch an, ja. Ach so. Ja gut, dann verstehe ich's, ja. Silvercross, danke schön für den Sub. Ja, warum nicht? Die haben, ich glaube, mein Zahnarzt hat auch bei GMX eine E-Mail-Adresse. Ich glaube, stand bei ihm auf der Homepage. Wieso nicht? Ich finde GMX-E-Mail-Adressen gar nicht so wild. Ich meine natürlich, wenn man eine Domain hat, dann ist natürlich sinnvoller, man macht sich eine Weiterleitung auf seine GMX-E-Mail-Adresse, dann leakt man auch keine Adressen, aber warum nicht? Ja? Sir Gentle Frog, POC Subscription. Es ist extrem. Nice. Also ich mache es mittlerweile so. Ich habe ja, also der Vorteil, wenn man ganz viele unsinnige Domains hat, wie ich, da kannst du easy Weiterleitungen machen. Kannst du noch mehr sinnlose Weiterleitungen machen. Zum Beispiel unter anderem, wobei ihr müsst jetzt nicht spammen, das kommt eh nicht auf meiner Haupt-E-Mail-Adresse raus. Das kommt auf irgendeiner Gammel-E-Mail-Adresse bei GMX witzigerweise raus. Ja, wie zum Beispiel. Warum wird die E-Mail-Adresse nicht mehr eingeblendet jetzt? Ah, dann kann ich doch nicht leaken. Nikorok, danke schön für den Sub. Nee, lol, ich hab mich verguckt. Aber schön, dass du da bist. Ich hab's nur aus dem Augenwinkel gesehen, hab ich gedacht, hier, Start. Prime Subscription. Aber hier, du hast ja auch schon. 29 Monate. Pog. Cringe. Dollarzeichen sind nicht erlaubt in E-Mail-Adressen. Ich habe das jetzt einfach mal gesagt. Ich habe keine Ahnung, ob das stimmt. Ich vermute aber, dass es nicht erlaubt ist. Was haben wir da? Ach ja, ist das die Milfra-Steckdose? Ja, das ist aber von 2018. Tuya Convert. Tuya Convert geht bei meiner nicht. Also ich werde die Steckdose wahrscheinlich aufschrauben müssen, um reinzuschauen, ob da überhaupt noch ein ESP drin ist. Ja. Oh, ChatG, ich bin heute übelst kaputt. Ich wollte mit euch demnächst mal wieder einen Konferenz-Talk gucken. Und zwar den hier. Nicht heute, das packen wir zeitlich nicht. Ich wollte mit euch mal wieder einen Konferenz-Talk gucken. Nämlich den hier. Fand ich mega cool gemacht. Falls den schon jemand geguckt hat. Da geht's um Softwareentwicklungs-Fails. Zum Beispiel um den Mad-File-Unfucker. Und noch andere Dinger. Fand ich sehr nice. Ja, da kann ich jetzt nicht spoilern. Das müssen wir uns zusammen angucken. Was ist das für ein schönes Aquarium? Das ist ASCII-Aquarium. Und weißt du, also das hat übrigens auch ein paar Features. Man kann die Fische auch schneller, noch schneller und super schnell schwimmen lassen. Und mittelschnell, ja, mittelschnell und super schnell und. Oder auch gar nicht. Und was noch viel besser ist, du kannst es pipen nach LOLCAT. Dann hast du das Kappa Pride Aquarium. Aber das ist ganz schön anstrengend, auf Dauer drauf zu gucken. Kennst du den USB-Geschichte-Talk von CC... Nee. Ehrlich gesagt, die USB-Standards sind aber auch so abfuckt, wahrscheinlich will ich die Geschichte gar nicht wissen. Guck mal, der Scamtrain ist am Start. Data Science studieren, so ist es wirklich. Data Science klingt, als macht man die ganze Zeit einfach nur irgendwelches Mathezeug. Data Science. Kann man das ASCII-Aquarium auch auf normalen OS laufen lassen? Ist doch ein normales OS. Ist sogar das beste normale OS, was es gibt. Arch Linux, by the way. 3 Sekunden für den Scamtrain, Leute. Nee, what? G-Bait? Habt ihr das gesehen? Da stand eben einfach 53 Sekunden oben und jetzt ist er weg. Die haben uns hart G-Baitet. Du meinst Chrome OS? Unter Chrome OS kannst du das auch laufen lassen. Du kannst ASCII-Aquarium überall laufen lassen, wo es einen Perl-Interpreter gibt, weil ASCII-Aquarium ist, man glaubt es nicht, ist ein Perl-Programm. Mr. Brawls, Dankeschön für den Sub. Ich sollte öfter so Streamtitel machen. Pog Subscription. Ja, also das ist ein Perl-Programm. Das ist ernsthaft, jetzt, Leute. Schweigeminute für Perl. Aber das ist ernsthaft das einzige Perl-Programm, was ich benutze. Benutzt du eigentlich Arch auf der Arbeit? Nee. Ich hab ein Notebook mit Windows, aber ich habe zum Glück eine. Ubuntu ist es, glaube ich. Eine Ubuntu VM. Wo ich Root-Rechte drauf habe. Rust Rewrite. Okay, Rust ASCII Aquarium. Gucken, ob es das gibt. Alter, vor 12 Jahren. Perl. 100% in Perl. Keine Chance. Gibt's noch keinen Rust-Rewrite von. Auf den Krempel hat niemand Bock, den Rust zu machen. Ja. Das müssten wir echt bauen. Was ist Perl eigentlich für eine Sprache? Eine alte und eine hässliche Sprache. Eine Sprache, die sehr viel Regex benutzt für alles Mögliche. Es gibt nicht umsonst heute noch den Ausdruck Perl-kompatible Regex. Ich glaube, das ist das, was von Perl irgendwie noch am meisten hängen geblieben ist. Und das Witzige ist, wisst ihr, dass Perl sich selbst gekillt hat? Die haben einfach zu lang mit der neuen Version gebraucht, die dann nie kam und dann haben sie eine eigene Runtime gebaut, die dann auch ewig Verspätung hatte. Die haben sich einfach selbst gekillt. Und natürlich, dass es dann irgendwann mal etwas angenehmere Alternativen zu Perl gegeben hat. Was der Sinn dahinter war, hinter Perl ursprünglich, also ich kenne die Geschichte hinter Perl nicht, aber ich vermute mal, okay, gibt's das in Rust, ja? Ich vermute mal, dass du was Einfaches hast als Bash-Alternative für so quick and dirty Automatisierung und Abläufe automatisieren, ja. Vermute ich jetzt mal. ASCII-Aquarium Screensaver for Windows vor 4 Jahren. Also die Webseite, die ist wirklich sehr Web 5.0. ESX hat viel Perl. Uah. Ich dachte immer, ESX ist eigentlich hauptsächlich ein Red Hat. Aber gut, was die ESX-Leute für ihre Management-Sachen da drauf aufsetzen und gebaut haben, ja, gut. Vielleicht ist es schon so alt, dass da wirklich noch viel Perl ist. Möglich. Kann ja sein. Oh, ich bin so im Arsch heute. Was ist denn los, ey? Vorhin war ich 2 Stunden noch unterwegs. Sport gemacht. Aber daran liegt nicht. Das mache ich jeden Tag. Aber ich bin heute irgendwie ausgesprochen kaputt. Ich frage mich immer. Oder immer öfters. Wie habe ich das früher durchgehalten, 5 Tage die Woche 8 Stunden am Tag zu arbeiten? Chat, erklärt mir das mal. Wie ist das möglich überhaupt? Das geht doch gar nicht. Also das geht nicht, ohne dass du komplett im Arsch bist, oder? Lieber Proxmox oder ESX vor VMware? Ich denke, das hängt davon ab, was du machen willst. Wenn das irgendwelche Enterprise-Geschichten sind, wo du im Zweifelsfall auch noch supportete Plattformen brauchst für Software, die da drauf läuft, oder du besonderes Know-how hast in ESX Support kaufen möchtest, so dann auf jeden Fall VMware. Oder du irgendwelche Features brauchst, die nur VMware kann, oder irgendwelche Software, die besonders tolle VMware-Integration hat, dann VMware. Ansonsten kannst du auch Proxmox nehmen. Denn das VMware-Ökosystem ist doch insgesamt noch etwas, sagen, etwas reifer vielleicht als Proxmox. Aber ich muss sagen, den letzten Mal, als wir uns Proxmox angeguckt haben, ich fand das gar nicht schlecht gemacht. Ah, das Container-Hosting könnte ein bisschen schöner sein. Aber ich fand das nicht übel gemacht. Auch das Clustern zwischen unterschiedlichen Nodes ging, wenn man weiß, was man macht, nachdem man es mal verkackt hat, ein, zweimal, auch ganz gut. Die Ceph-Integration ist mega nice. Das ist total einfach, ein Ceph aufzusetzen damit. Also ich fand es echt nicht verkehrt. Du kannst direkt Container hosten bei Proxmox. Ja, aber ich finde es nicht schön umgesetzt. Kannst du Firmen für ein Praktikum als Softwareentwickler empfehlen? Nee. Also ich würd erstmal sagen, such dir was in der Nähe, die auch Praktikanten nehmen. So viele wird es ja da wahrscheinlich nicht geben. Wenn du nicht gerade mitten in Frankfurt wohnst. Ich habe nächste Woche ein Java-Backend-Vorstellungsgespräch. Exzellent. Das ist Pog. Da kannst du gleich denen mal sagen, sie sollen eine ordentliche Sprache benutzen und wieder abhauen. Nee. Ganz ehrlich, es ist überhaupt nicht schlimm. Ich flame immer ganz gern gegen Java, aber im Endeffekt ist ganz viele Business Enterprise Software in Java. Und es ist auch nach wie vor sehr angesagt. Ich persönlich würde ein neues Spring Boot, das ist auch tatsächlich das einzige aktuelle, was ich in Java kenne oder öfters sehe und höre. Ich persönlich würde ja, wenn überhaupt, was in Kotlin machen, wenn ich was auf JVM-Basis entwickeln möchte. Wir haben das, glaube ich, auch noch in unserem To-Do drinne stehen. Habt ihr euch eigentlich auch schon mal Gedanken gemacht, in die Schweiz auszuwandern? Nee. Ich meine, ich habe hier ein Haus und sonst auch alles. Warum sollte ich auswandern? Hauske, ja. Hauske, das ist so ein dummes Wort. Es gibt Leute, die sind in die Schweiz ausgewandert. Beziehungsweise die leben, glaube ich, schon immer in der Schweiz. Hier im Chat. Wir haben sogar ein paar Bayern hier im Chat, glaube ich. Ich war heute in Bayern. Und ich dachte eigentlich, dass sie immer noch sagen, als Standardbegrüßung, grüß Gott. Ist das nicht mal so? Jetzt sagen wahrscheinlich nur noch die alten Bayern, die sagen, grüß Gott. Servus sagen die, nicht grüß Gott. Aber früher haben die in Bayern immer grüß Gott gesagt. Die waren auch so super christlich und so. Grüß Gott. Heute sagen die Servus, ja. Ich bin sogar öfters in Bayern, weil ich nicht weit von der hessisch-bayerischen Grenze weg wohne. Und in Bayern ist einfach viel schöner zum Rumlaufen und Wandern als in Hessen. Also zumindest von der Entfernung zu meinem Standort. Generell der Süden ist sehr christlich, so. Richtig, ein Banger-Banger-Boomer-Witz, ja. Ich mache zwei Sachen in Bayern öfters, tatsächlich. Wandern gehen und essen. Das war's eigentlich. Dann gehe ich wieder. Also die wichtigsten Sachen schon mal erledigt. Bewegung und Essen. Hackerman-Shit kann ich dann daheim ausmachen. Da muss ich nicht in Bayern zu sein. Chat, gibt's noch irgendwelche wichtigen Sachen zu klären heute? Will noch jemand Feedback zu einer Stellenanzeige, wo er sich bewerben will? Das war doch letztens der Dauerbrenner. Das hatten wir jetzt schon ein paar Tage nicht mehr. Ach, guck mal. Visual Studio Code Update. Gut, dass wir... Was? Von 80 auf 8? Ach nee. 01 auf 1. Okay, let's go. Bier, Brezel, Weißwurst. Heißt es nicht Brezen in Bayern? Brezen? Oder ist Brezen einfach die Mehrzahl? Ich glaube, die Bayern sagen zu einer Brezel und zu mehreren Brezeln Brezen. In München, ja. München ist teuer. Habe bei HP eine Stelle als Storage Specialist gesehen für 310k. Ah ja, da gibt es aber wahrscheinlich auch nur eine Handvoll an Leute, die sich dafür eignen werden. Ne? Wow, jetzt geht's aber hier instant los. Hatte man das nicht letztens erst schon? Ein System Engineer und ein Cloud Plattform Kubernetes Engineer. Ein Cates Engineer. Wie ich das jetzt auch schon ausgesprochen gehört habe. Ich muss ehrlich sagen, irgendwie finde ich die Abkürzung Cates cringe. Extrem cringe. Aber es gibt auch Leute, die sagen nicht kubectl, sondern kubectl. Ja, deswegen finde ich die Abkürzung ja auch so blöd. Ich meine, okay, K8S. Natürlich kann man das Cates aussprechen, aber ich find's einfach nur richtig, richtig cringe. Aber ich habe ja schon alle Abkürzungen irgendwie gehört, oder alle Aussprachen gehört. Kubernetes, Kubernetes, alles dabei. Moment, Pro7. Okay, da bin ich jetzt mal gespannt. Was sucht denn Pro7? Pro7 sucht erstmal ein Dark Theme, habe ich gehört. Wie? Ja, schon besser. Alter, die Seite ist kaputt mit Dark Theme. Was macht Pro7 denn da? Okay, so geht's halbwegs. Lohnt es sich, mein Unraid XFS Raid 6 auf ZFS zu ändern? Nö, wenn's läuft, wahrscheinlich nicht. sei denn, du brauchst die CLFS-Features, also Snapshots und solche Geschichten. Turn code into experience. Okay, was? Alter, meine Güte. Wie, und das ist jetzt die Werbung gewesen dafür? Oben rechts ist Dark Mode tatsächlich, lul. Lul weh. Ja, krasser Dark Mode, oder? Mega Dark Mode, würde ich sagen. Absoluter Poggers Dark Mode. Der Dark Mode ist besser. Okay, also jetzt. Was wollen die mit diesem. Sag mal, ist das. Das sieht ein bisschen aus wie der Battlefield 2042 Trailer. We are looking for techies who turn code into experience. Ob es irgendeinen Entwickler gibt, der sich hierdurch angesprochen fühlt? Das ist eher so. Irgend so ein Marketing-hyperaktiver Videoschneider ist der Meinung, dafür interessieren sich dann die Leute. Na gut, aber vielleicht gibt's ja doch welche. Also, zeig mal her. Ein Netzwerkadministrator. Ach, sie suchen ja gar keinen Entwickler. So ein Netzwerk. Aber trotzdem, auch ich glaube, Netzwerkadmin spricht das nicht so an. Und warum ein Typ mit Bademütze? Echt, habe ich jetzt gar nicht geguckt. Hat er eine Bademütze an? Stimmt, der hat eine. Nee, der hat eine normale Mütze an. Das sieht nur so aus wie eine Bademütze. Guck mal, der hat doch hier hinten so ein Schild über dem Kopf. Aber es sieht trotzdem aus wie eine Bademütze ein bisschen. Da hast schon recht. Okay, lass mal kurz lesen. Was haben sie denn am Start bei Pro7? Also das Team Network Service Solutions, das kürzen die, wetten, dass sie das intern abkürzen, NSS oder sowas? Das Team Network Services Solutions, sollte das nicht eigentlich Network Service Solutions? Network Services Solutions? Die Abkürzung ist schwierig, ja, das stimmt schon. Aber ich kenne viele Unternehmen, die neigen halt dazu, so die Teams immer mit den ersten Buchstaben abzukürzen. Ich war auch mal in einem Team, das hat sich einfach Server-Admin genannt, Abkürzung war SA. Ist halt vielleicht auch ein bisschen unglücklich, ja. So, das Team Network Service Solution konzipiert, baut und betreibt die gesamte LAN, WAN, WLAN, Telco und Rechenzentrumslandschaft. Dazu zählen auch alle LAN-based Security-Plattformen. Okay. Ich weiß zwar nicht genau, was mir das jetzt sagen soll, in dem. Okay, ja. Ich bin ja auch kein Netzwerkadministrator. Was? Du arbeitest in IT, H&I. Handel? Handel und Investment? Und was heißt's? Helpdesk und Infrastruktur. Okay. Ich hab gecheatet. Ich dachte, du bist derjenige, der letztens geschrieben hat, dass er auch bei einer Bank arbeitet. Dann habe ich das durcheinander gebracht. Deswegen habe ich jetzt an Bank-Stonks-Sachen gedacht. Ah. Okay, also was LAN-Based Security... Ich weiß wirklich nicht, was LAN-Based Security-Plattformen sind. LAN-Sicherheit, irgendwelches Cisco-Zeug, ja. Der LAN-Edge-Campus. Sag mal, die haben auch irgend so einen Random-Generator für Produktbezeichnungen, oder? Ich kann das den Namen nicht aussprechen, aber ist das etwa der Chainlore? Dankeschön, asiatische Zeichen für den Prime Sub. Das Team stellt damit Netzwerklösungen rund um den Office- sowie Broadcast-Betrieb unseres Unternehmens zur Verfügung. Okay. In dieser Rolle lebst du unser hybrides Modell flexibel. Was soll denn dieser Satz bedeuten? In dieser Rolle lebst du unser hybrides Modell flexibel. Hä? Ich verstehe nur Bahnhof bei dem Satz. Was wollen die mir sagen damit? Ich lebe das ihr hybrides Modell flexibel. Die haben ein hybrides Modell, was sich flexibel nennt. Ja, das ist ja genauso unverständlich, was damit gemeint ist. Du wirst 1 bis 2 feste oder... Ach, das ist damit gemeint. Alter, ich hätte vielleicht mal weiterlesen sollen. Du wirst 1 bis 2 feste oder flexible Tage vor Ort arbeiten. An den anderen Tagen kannst du remote arbeiten. Okay, ich finde gut, dass sie das so offensiv kommunizieren. Ein Tag ist nice, finde ich gut, also wenn sie das auch so machen. Alle Infos erhältst du hier. Das Modell flexibel mit Kekile. Nein, Cecil heißt das. Aber warum kann es nicht Kekile heißen? Key Job Details. Berufserfahrene München. In München, da musst du. Moment, da musst du in München wohnen, da müssen sie schon mal ordentlich bezahlen, dass sich das überhaupt lohnt. Ne? Kuxi, danke schön für den Sub. Ich habe die Hälfte nicht mitgekriegt. Let's play Gear. Ja, ich trinke was. Meine letzte Abteilung hieß IOM. Keine Ahnung. 3 Buchstabenabkürzungen können alles bedeuten. Was hältst du von Get in IT? Schick mal einen Link zu irgendeiner Anzeige da. Kann sein, dass wir da schon mal gewesen sind, aber ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Oh, gleich mal gucken. Ich habe übrigens deine Session-ID gleich mit am Start jetzt. Falls es eine Session-ID ist. Massive Link, ja. Bin ich eingeloggt? Nee. Okay, lass uns mal kurz Pro7 fertig gucken. Unternehmen, was? Das erwartet dich bei uns. Als Netzwerkadministrator gewährleistest du zusammen mit dem Team. Vielfältigen Unternehmensnetzwerk mit dir. Ja, bla bla bla, das ist. Du berätst unsere Fachabteilung, bist in Projektgruppen hinsichtlich der Nutzung von Infrastruktur, Topologien oder Komponenten. Du arbeitest und bewertest Betriebskonzepte, außerdem planst und designst zur Optimierung. Du bist als Ansprechpartner bei Störung, das Monitoring-System. Okay. Klingt vollkommen reasonable. Das bringst du mit. Okay, die übliche Geschichte. Du hinaus verfügst bereits über mehrjährige praktische Berufserfahrung in komplexen Netzwerksystemlandschaften. Zudem hast du sehr fundierte Kenntnisse im Bereich Multilayer-Switching. Nö, habe ich nicht. Routing habe ich auch nicht. Routing-Protokolle habe ich auch nicht. BGP habe ich auch nicht. OSPF habe ich ein bisschen. iGRIP habe ich auch keine Erfahrung. Das ist doch die Cisco-Variante, oder? Auch nicht. Sowie 802.11 Sternchen! Die wollen einfach alle Netzwerkstandards. Da wird einfach schon mal. Interessiert keinen. Einfach alle Standards. Okay, 802.11.x. X sind genau Security-Geschichten, Port-Security und sowas. Und IPsec. Cisco, Firewall, Load Balancer. Was ist das? Software-Defined Networking oder sowas? IaaS-Technologien. Python. Vielleicht sollte doch irgendjemand mal über diese Stellenanzeige drüber lesen. Ansible oder Terraform sind für dich keine Fremdwörter. Das wäre aber auch das Einzige, was ich davon hätte. Das ist auch so eine typische, das ist so eine typische Marketing-Spruch, sowas hier. Du siehst, also so eine typische BWL oder Personalabteilungsspruch in der Stellenanzeige. Du siehst eine Problemstellung als Herausforderung und erarbeitest je nach Komplexität eigenständig oder mit dem Team und den Kunden gemeinsam konstruktive Lösungen. Niemand hat sich das morgen, nachdem er aufgestanden ist, gedacht, oh geil, ich kann jetzt auf die Arbeit fahren und endlich dann Problemstellung als Herausforderung sehen. Ich meine, ich weiß, was sie damit meinen, aber das ist so ein 0815 Generic Satz. Eine extra vergütete 24/7 Rufbereitschaft. Ah. Das muss nicht schlecht sein. Es kommt. Ohne Mist, Leute, das muss nicht schlecht sein. Erstens bedeutet das nicht, dass dieser Typ 24/7 da sein muss, anwesend sein, erreichbar sein muss, ja? Es ist einfach so, dass es genug Leute geben muss, dass 24/7 abgedeckt werden können. Und dann kommt es sehr stark darauf an, welche Systeme als wichtig definiert werden, für die diese Rufbereitschaft aktiviert werden darf. Es werden sicherlich nicht alle Systeme sein, weil das wird dann einfach zu teuer, weil Rufbereitschaftseinsätze werden mit Sicherheit nochmal extra vergütet. Und wie gut und stabil denn diese als wichtig definierten Systeme sind. Also das kann sich tatsächlich lohnen. Also ich kann dir sagen, ich krieg über 10.000 oder um die 10.000 im Jahr durch Rufbereitschaft. So über den Daumen gepeilt, nochmal oben drauf. Und ich muss nicht oft Rufbereitschaft machen. Und Rufbereitschaft ist bei uns nicht nur nachts, sondern auch morgens. Und morgens bin ich eh schon wach, ab wann die losgeht. Wie oft machst du Rufbereitschaft? Also aktuell mache ich das noch gar nicht. Ich gucke ab und zu morgens schon ein bisschen mit drauf, weil ich bin noch zu neu. Ich bin erst 3,5 Monate da. Ansonsten, also nachts ist, glaube ich, zwei oder dreimal im Monat, wo du potenziell nachts angerufen werden konntest. Und Kollege meinte irgendwie, er wurde, glaube ich, nachts irgendwie die letzten 3 Jahre oder so nicht angerufen. Und dann gibt es bei uns halt noch nicht nur die Sache mit nachts, sondern auch noch, also früh, da musste halt von 7 bis 11 erreichbar sein und dann musste von 7 bis 12 erreichbar sein und dann gibt es noch eine zweite Sache von 12 bis 18 Uhr und dann nachts. Also das juckt mich überhaupt nicht, zumal unsere Einsatzzeiten, wie schnell wir vom Rechner sein müssen, auch mega großzügig sind. Und dafür nehme ich, für kaum was machen müssen, nehme ich die 10.000 gerne mit. Aber man muss halt sagen, die Firma macht es richtig, aus meiner Sicht. Die haben sich das halt mal durchgerechnet. Die haben gesagt, okay, wir können jetzt ordentlich Kohle ausgeben für die Leute, dass die verfügbar sind. Aber wenn es mal Probleme gibt in wichtigen Systemen, wo uns Ausfälle gleich Millionen kosten, dann haben wir das Geld quasi instant wieder drin, weil die Sachen schneller gefixt sind. Das haben die genau so durchgerechnet. Und im Endeffekt ist es nice für mich, ja. Böse Zungen behaupten quasi, das wäre ein Infinite Money Glitch. Finde ich aber nicht, es haben beide Seiten was von. Und es wurde garantiert gut überlegt und gut durchdacht. Und man hat sich dafür entschieden, weil es im Ernstfall einfach Millionen kostet. Ist doch nice. Ja. Also wie gesagt, wenn es gut gemacht ist und die Systeme taugen, muss das nicht zwangsläufig was Schlechtes sein. Das bieten wir dir. Nix. Ah doch. Ein schwarzes Loch. Wie oft der Kreis ist, der da wechselt? Ah, 10 Leute ungefähr. Für die paar Systeme. wo ist bei uns, wofür wir für mit zuständig sind und Rufbereich. Es gibt ja, glaube ich, nur 3 größere Systeme bei uns, wo das wirklich so definiert ist, dass du in der Rufbereitschaft angerufen werden kannst. Aber nee, es wechselt permanent, weil bei mir, die im Team, die Leute sind mega clever. Die machen das nicht am Stück. Die machen das abwechselnd. Weil du dann immer, wenn du das abwechselnd machst, frag mich nicht, wie es genau funktioniert. Aber das ist schon ein bisschen, wie gesagt, schon ein bisschen Money-Glitch. Wenn du die Sachen passend timest, kannst du mehr Bonuszulagen abgreifen. Weil es irgendwie einen Unterschied macht, ob du... Ich weiß gar nicht, warum es so ist. Ich könnte mir jetzt irgendwas ausdenken. Ich weiß es gar nicht, warum es so ist. Wahrscheinlich, weil es irgendwie Bonuszulagen gibt, wenn du von einer Rufbereitschaft zu einem Arbeitstag oder von einem Arbeitstag in die Rufbereitschaft irgendwie... Frag mich nicht, keine Ahnung. Aber die timen das so, weil es nochmal extra Money gibt, wenn man das gut timet. One True Slap, Dankeschön. C++ bleibt uns erspart. POC Subscription. Ja, ne, das finde ich aber in Ordnung, dass die Python drinstehen haben für Netzwerksachen. Ich habe gerade zurzeit viel Streams. Ja, das stimmt. Ich bin abends auch meistens zu sehr im Arsch, dass ich irgendwie was wirklich noch so krass Produktives daheim machen könnte. Deswegen, wenn ich eh schon halb Bettgetime ist, dann mache ich immer nochmal Stream an. Wir können abends eine Runde schwätzen. So, also ProSieben ist durch. Ey, Moment, das bieten wir hatten wir ja noch. Breit Trainings, 30 Urlaubstage. Okay, das ist tatsächlich ein bisschen N-Wow. Ich dachte, dass das flexibel heißt. Heißt es jetzt N-Wow oder heißt es flexibel? Die können sich auch nicht entscheiden. Aber 30 Urlaubstage sind okay. Denn normalerweise sind es doch nur 26, oder? Nee, Moment. Bei mir sind es 26, normal sind es 30. So ist es, oder? Ich bin verwirrt. 30 sind, ne, keine Ahnung. Ich weiß schon gar nicht mehr. 30 ist, ja, gesetzlich ist 26, aber relativ normal ist 30, genau. Bei mir sind es ja anteilmäßig weniger, deswegen komme ich da immer durcheinander. Okay, man kann bis zu einem Monat aus dem Urlaub quasi arbeiten, das ist nice. Bei uns arbeitest du eigenverantwortlich in was? Cross-divisionalen Teams. Ah, die meinen abteilungsübergreifend quasi. Aber abteilungsübergreifend klingt kacke, cross-divisional klingt einfach geiler. Teams mit neuen zukunftsweisen Technologien unterstützt dabei, bla 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 bla, Flachhierarchie. Ja. Berlin? Ah, nee, wollte gerade sagen, München. Okay. Ehrlich gesagt, so schlimm klingt das gar nicht. Bisschen nichtssagend, was die einsetzen, ja. Aber so schlimm klingt das gar nicht. Ich finde das eigentlich durchaus brauchbar. Boah! Alter, Mann. Ey, die Seite ist schon ein bisschen bad. Das Modell flexibel mit Cecile. Oh ne, das lese ich mir jetzt nicht durch. Ist das Cecile hier? Jetzt wissen wir Bescheid. Das ist sicherlich nicht Cecile, das ist irgendein Stockfoto. Wahrscheinlich DSGVO. Aber solange es aus Spanien und so geht, ist doch top. Weil wenn Spanien, da kannst du auch nach Gran Canaria oder so fahren. Das ist ja dann auch EU. Oder? Wenn es Spanien ist? Nee, die Franzosen sind clever. Die Franzosen sind clever. Das habe ich letztens erst gelesen. Viele Überseegebiete und Inseln von Frankreich zählen nach irgendeiner Verordnung nicht zur EU. Ich könnte mir vorstellen, dass sie das auch bei Inseln gemacht haben, dass Leute nicht versuchen, da wieder mit irgendwelchen Booten hinzuschippern, zu fliehen und dann zu sagen, oh, ich bin auf, hier, ich stelle Asylanträge und sowas. Vermutlich haben das, ich habe keine Ahnung, ob die das deswegen gemacht haben, aber vieles von diesem Überseegebiet und Inseln, die Frankreich gehören, habe ich letztens erst gelesen, gelten nicht als EU. Ja, das Problem ist halt, wenn die das merken, verstößt du halt gegen Auflagen. Das gibt bestimmt Probleme. So, dann lass uns doch nochmal hier, lass uns doch nochmal die anderen zwei Sachen schnell angucken. Gucken wir den hier mal noch zackig an. Ice Dark Team. System Engineer in Kassel, Bochum, Koblenz, Homeoffice. Voll- oder Teilzeit. Du findest dich hier wieder. Ja, ich habe doch noch gar nichts über euch gelesen, Mann. Wie soll ich mich da wiederfinden? Ja, also... Ausgestattet mit einer ausgeprägten Problemlösungskompetenz. Bist du die Schaltzentrale moderner Analytik-Infrastrukturlandschaften? Boah, jetzt geht's zur Sache. Immer ausgerichtet auf die Anforderungen unserer Kunden arbeitest du in abwechslungsreichen Projekten als Teil. Also, okay, bla, bla, bla. Agile sind sie. Dabei entwickelt, bla, 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 bla. Okay. Seid über hier, bla 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 bla. Okay, wo geht's denn jetzt eigentlich los? Hier. Implementierung und Betrieb von Dateninfrastrukturen on-premise und in der Cloud. Okay, ja, klingt passend für einen System Engineer. Problembehebung und Dokumentation der Systemlandschaften. Jetzt ist da mal. Das ist schon der erste Fehler. Die rechnen damit, dass sie Fehler machen. Das ist das erste Problem. Ihr wisst, wie das ist. Wer keine Fehler macht, braucht keine Dokumentation. Easy. Aber ja, das ist natürlich auch passend dazu. Kundenkommunikation bei technischen Fragen. Okay, sicherstellen der Stabilität. Okay, dein Profil. Du überzeugst mit guten Kenntnissen der Administration von Linux-Systemen. Strukturierte Arbeitsweise. Idealerweise hast du schon Erfahrung mit Bash, Python und interessierst dich für Tools wie Ansible, Puppet oder Terraform. Klingt auch naheliegend für diese Sachen, ja. Cloud-Anbieter, AWS, Azure, Google sind dir ein Begriff. Ja, passt auch dazu. Du punktest in Kenntnis über Security, Authentifizierungsverfahren, im Idealfall PAM, LDAP, AD oder SAML. SAML. Ja. Okay, klingt auch passend. Du interessierst dich für Containeranwendungen und der. Ja, passt. Ja, also das Profil klingt gut passend dafür. Das hier ist halt super generic 0815, was ich mega Resident Sleeper finde. Was wir bieten: Unternehmenskultur. Okay. Flexible Homeoffice. Ja, da würde mich natürlich interessieren, was genau. Okay. Jobticket, Bike-Leasing, Bahncard. Ja, oder jetzt wahrscheinlich einfach Deutschland-Ticket. Anspruch auf ein Diensthandy. Ja, das ist auch okay. Frisches Obst. Natürlich Kaffee, kalte Getränke. Obstkorb. Muss sein. Zuzahlung zu Internet und Land. Was? Zuzahlung zu Internet? Wie? Wenn ich Homeoffice mache zu meinem Internetvertrag oder wie Anbieter. Ja. Also, das hier ist gut gewählt. Oder recht passend zu dem Überschrift. Aber das finde ich halt sehr 085. Also, gerade das Intro sehr 0815 generic. Aber geht klar, denke ich. Ist jetzt aber nicht so spannend, da ich sagen würde, oh, das interessiert mich aber wirklich, was dahinter steckt. Oder ich würde mich bewerben oder so. Ups. So, dann machen wir den als letztes hier nochmal. Cloud-Plattform Kubernetes Engineer. Das war's für mich jetzt. Aber ich suche ja gar keinen Job. Echt? Okay, zu meinem Internetvertrag bezahlt keiner was dazu. Oh, Homo in Polen ist, glaube ich, echt problematisch. Ist das wie Fahrtgeld? Ja, ich verstehe auch nicht, was sie drunter meinen. Was sie damit meinen. Okay, Cloud Plattform Kubernetes Engineer. Sternchen. Ah. Ach, okay. Die haben keinen Bock, MVD dahinter zu schreiben, so wie alle anderen. Was es zumindest auch von der Überschrift her mal ein bisschen klarer, lesbarer und abhebt. Gar keine schlechte Idee. Aber sie schreiben da natürlich drunter, dass das alles egal ist und sie die... Hauptsache, du bist Fivehead. Ja. Finde ich gar keine so üble Idee. In Teilzeit oder Vollzeit. Das finde ich auch immer gut, wenn sie dabei schreiben, dass Teilzeit möglich ist. Weil dort, wo ich mich beworben habe, stand eigentlich Vollzeit dabei. Aber es ging trotzdem mit Teilzeit. CAC-Wait. Hast du den Zoom über 100%? Ja, ich habe den, glaube ich, auf 300% oder so. Nee, 100, 150. Ab sofort... Karlsruhe, Köln, München, Hamburg, Pforzheim, Erlangen, Berlin. Ja. Gucken wir uns das Ganze mal an. Aha, guck mal hier. Du implementierst exzellente IT-Infrastrukturen, also Fivehead only. Leute, da musst du mindestens 5 Prime-Subs hier gelassen haben, dass du dafür schlau genug bist. C++, nee, wir haben es nochmal abgewendet. Haben genug Leute Prime-Subs, zumindest bis jetzt. Wer weiß, sind ja noch 45 Minuten. Tüftel Felix, dankeschön für den Sub. Okay, gerade nochmal Glück gehabt, Leute, kein C++ heute. Nice, Felix. Nice. Ach, Taze, du willst nur da bleiben, wenn C++-Stream ist? Okay, Leute, ich sehe schon, demnächst müssen wir echt mal einen serious C++-Stream einplanen. Please no C++. Nix, danke für den Sub. Nochmal geschafft. Okay, wir übernehmen Verantwortung für Qualitätsmerkmale wie Sicherheit, bla bla bla, richtige Skalierung, Automatisierung, verstehe, bla 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 bla. Bei uns verläuft kein Projekt wie das andere, je nach Kunde. Ich weiß nicht, die tun immer so, als wäre das ein Vorteil. Ich lese das immer so, wir wissen nicht so genau, was wir treiben. Aber ich weiß, dass sie das positiv meinen. Je nach Kunde und Team, Technologie-Stack ist die Lösung einzigartig. Unser Fokus ist jedoch immer dasselbe. Mit innovativen Technologien und einem hohen Anspruch an die Qualität unserer Lösungen wollen wir nicht nur unsere Kunden glücklich machen, sondern auch uns selbst. Nice. Na dann. Ist halt die Frage, ob sie den Cloud-Plattform-Engineer auch glücklich machen. Ja, okay, übliches Blablabla-Intro. Was du bei uns bewegen kannst. Ich hoffe, das Geld auf dem Konto. Als Teil eines agilen Teams baust du mit moderner Cloud-Infrastruktur, Container-Plattform das Fundament unserer Projekte und gestaltest robuste und wartbare Architekturen. Ja, klingt vollkommen gut und passend für einen Cloud-Plattform. Kubernetes-Engineer. Machen exzellente Infrastrukturen. Ne? Du arbeitest über und unter der Haube von Container-Orchestrierungstools wie Kubernetes. Im Idealfall liegen deine Expertise auch in der infrastrukturnahen Entwicklung, zum Beispiel im Kubernetes-Ökosystem. Ja, auch vollkommen logisch für einen Kubernetes-Engineer. Du hast Erfahrung mit diversen Architekturen, Betriebskonzepten und verwendest die für... Okay, nichts lösen, nichts sagend. Schon bei der Konzeption, Entwicklung der Anwendung planst du den späteren hochverfügbaren und skalierbaren Betrieb. Okay, auch ein bisschen nichts sagend, aber ja, passt irgendwie dazu. Im Team verfolgt ihr das gemeinsame Ziel, die bestmöglichen Lösungen für den Bedarf. Okay, bla 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 bla. In unseren Projekten verwenden wir häufig folgende Technologien. Container-Orchestrierung. Kubernetes. Das ist die AWS Elastic Kubernetes Gedöns. Ich weiß gar nicht, wie der Kram heißt dort richtig. Elastic Cloud Services. Elastic Dings. Ach, was auch immer. Azure Kubernetes Service. Google Kubernetes Engine. K3S und Cube Edge. Was war Cube Edge? Cube Edge.io. Was ist ECS? Elastic Container Service. Aha. Programmiersprachen im Cloud-Kontext. Go Python Bash. Ja. Also ich finde gut, dass da Go dabei steht. Go ist bei vielen Cloud-Native-Tools ja angesagt und unten drunter. Infrastrukturmanagement, Automatisierung, Terraform, Ansible, vollkommen passend dazu. Public Cloud Provider soll man sich auskennen mit Amazon, Google und Microsoft, auch passend. CI/CD tut GitLab GoCD, das kenne ich jetzt persönlich nicht. Free und Open Source CI/CD Server da. GitHub, Azure, DevOps, ja, gut, auch logisch, verteilte Systeme, ja, passt. Also ich muss sagen, die Anforderungen sind sehr gut passend, was ja auch nicht selbstverständlich ist. Sehr gut passend zu dem Jobtitel oder zu der Jobbezeichnung an sich. Das finde ich schon mal nicht schlecht. Und es ist auch ein bisschen konkret, was die benutzen. Also das finde ich schon mal nicht verkehrt. Die halbe Seite Selbstlobpreisung hätte man sich wieder sparen können. Die suchen ja nicht nur eine ganze Abteilung, sondern... Ja, wir finden das gar nicht schlecht hier. Also passt wirklich ganz gut dazu. Ist halt die Frage, ob sie das dann auch... ob der Rest auch stimmt, ne? Deine anfangs gewählte technologischer Schwerpunkt kannst du jederzeit... Okay. Wer gut zu uns passen würde. Ausbildung abgeschlossen, Studium gemacht. Praxiserfahrung. Der Jura... Oh, Glück gehabt. C++-Stream abgewendet. Dankeschön für den Sub. Hogu. Du hast den Anspruch, dich in neue Technologien einzuarbeiten. Gut, ja. Das ist IT-technisch ja eh Pflicht. Wobei man sagen muss, ich sag das immer so, ja. Das ist ja IT-technisch immer Pflicht. Und ich sag das ja auch in meinen Videos. Aber auch bei mir auf der Arbeit gibt es genug, gerade etwas ältere Leute, die ich jetzt schon auch teamübergreifend erlebt habe, die absolut keinen Plan von neuen Sachen haben und sich vor allem auch nicht dafür interessieren. Das Gegenbeispiel ist, bei mir im Team ist einer, der geht irgendwie, in einem halben Jahr oder einem Jahr in Rente, der ist schon in Altersteilzeit und ist eigentlich fast weg und der will jetzt erst, der lernt gerade Terraform. Hat noch nie was mitgemacht, hat früher Solaris-Kisten administriert und jetzt kommt er an den Start, ja, zeig mal ein bisschen Terraform. Also das geht auch anders. Ich bin aber auch ein über 30 Boomer. Aber ich mache halt auch Technikstream so. Und mich interessiert der Kram ja auch. Ja, es gibt viele, die schalten dann schon ab und denken sich, ich mach mein Ding und fertig. Du hast ein gutes Gespür für die richtige Balance zwischen Pragmatismus und Perfektionismus. Das, finde ich, haben sie schön geschrieben. Du kannst komplexe technische Zusammenhänge auch nicht technisch dann vermitteln, ist ja dann. Okay. Sehr gut. Bla bla bla. Da kann ich gleich was zu sagen. Flexible Arbeitszeiten, Vollzeit und Teilzeit, Homeoffice, Workation. Ah, das heißt, man kann im Urlaub mal kurz sich einloggen. Für ein paar Wochen. Und Auszeit. Oh, Auszeit. Ich mache ab dem ersten Tag direkt Auszeit. Auszeit, beste. Geld her und Auszeit, please. Erhöhter Zuschuss. Ich glaube aber nicht, dass sie das so meinen. Ja, die meinen damit eher so nach dem Motto, es kommen Entwickler zu dir und denen sollst du Infrastruktursachen erklären. Oder es kommt irgendein Projektleiter zu dir und fragt dich, okay, wie sieht das mit der Technologie XY aus? Du kannst das denen erklären. Ich finde, das gehört schon ein bisschen dazu, dass man auch in der Lage ist, Sachen. Also spätestens, wenn man irgendwie eine Senior-Position hat, aber auch normal. Das gehört irgendwie schon dazu, dass man die Sachen ein bisschen verpacken kann. Hoher Freiheitsgrad durch flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege. Okay, das schreiben irgendwie alle, oder? Ob es dann wirklich so ist, sieht man erst später. Innovative Technologien. Okay, Leute, habt ihr irgendeine Ahnung, was Brownback-Sessions sind? Ich lerne nie aus an komischen Begriffen aus Stellenanzeigen. Was ist eine Brownback-Session? Brownback Meeting genannt. Ist ein informelles Treffen während der Mittagszeit. Ach, man futtert was und redet dabei über die Arbeit. Okay, man macht ne. Ah ja, okay. Brownback Session, Alter. Es ist der Wahnsinn, für was es alles irgendwelche dämlichen Worte gibt. Das ist garantiert Arbeitszeit. Wenn nicht, wäre debated. Nee. Also arbeitsrechtlich würde ich sagen, funktioniert das folgendermaßen. Das ist Arbeitszeit und du darfst danach noch eine halbe Stunde Pause machen. Beziehungsweise du kriegst auf jeden Fall eine halbe Stunde Pause abgezogen auf deiner Zeiterfassung. Das ist. Ihr meint wirklich, das ist keine Arbeitszeit? Also, ich rede auch während der Mittagspause ganz gern mit irgendwelchen Leuten über irgendwelche Technikthemen und so. Aber nicht gezwungenermaßen. Dann hätte ich da keinen Bock drauf. Wenn schon, mache ich das freiwillig. Ja, stimmt. Und wenn du den ganzen Tag isst, kannst du den ganzen Tag Brownback-Sessions machen. Sehr gute Idee. Einfach den ganzen Tag fressen und wenn dann irgendeiner reinkommt und fragt, was machst du denn da eigentlich, sagst du Brownback-Session. Das ist eigentlich die beste Idee überhaupt. Das ist aber eine gute Chibay-Taktik. Das ist eine gute Chibay-Taktik, weil freies Futter wollen alle immer haben. Freie Wahl des Hardware und des Betriebssystems. Oh, Leute, ich bin ein Schritt näher an. Nein, ich suche keinen Job gerade, aber das wäre für mich ein großer Pluspunkt. Ich wäre nicht dazu gezwungen, Windows zu benutzen. Google sagt, es ist keine Arbeitszeit. Aber wollen wir wie Google wissen, wie das dort gehandhabt wird? Okay. Alles. Gar nicht übel. Geht voll klar. Man hätte sich halt diese Lobpreisung am Anfang wieder sparen können, aber ansonsten geht doch voll klar. Gar nicht schlecht. Ich weiß nicht, wer es gepostet hat, aber denkt, da kann man sich bewerben. Du darfst ja auf der Arbeit kein Linux installieren. Ja, doch, aber nicht auf meinem offiziell zur Verfügung gestellten Arbeitsnotebook. Da muss Windows mit dem Standard-Blödsinn drauf sein. Ach so, doch, stimmt, das haben wir ja auch noch. Wo habe ich denn das? Habe ich das gerade zugemacht? Doch, doch, stimmt, weil ihr es seid. Ich habe ja gesagt, wir gucken uns das an, wenn es mir postet. Ach, das ist eine Jobseite. Okay, Berufsfeld, ganz schnell. Ein Berufsfeld, was haben wir da? Webentwicklung, System Engineering, Admin. Was haben wir ansonsten? Ach komm, machen wir das einfach mal hier. In welcher Stadt? Frankfurt. Ja. Okay, und was ist jetzt an dieser Seite gut im Vergleich zu allen anderen 0815 Bewerbungsgeschichten? Homeoffice möglich? Bitcoin? Bitcoin sucht Fachinformatiker? Ah, die heißen einfach zufällig ja so. Rewe. DevOps-Engineer für die Streaming-Plattform. Rewe. Ja, bei PwC bin ich auch direkt im Onka-Shake-Mode, wenn ich die sehe. Ich hatte in der Berufsschule einen in der Klasse, der hat bei PwC gearbeitet. Das sind, so zur Erklärung, das sind so Wirtschaftsprüfer. Wie heißen die? Waterhouse Cooper oder so. Coopers, ja. Zumindest, ich hatte in der Berufsschule einen in der Klasse, der war richtig schlau. Ohne Mist. Das war der Beste in der ganzen Berufsschulklasse und auch von Leuten, die ich so getroffen habe, war das einer der sich wirklich gut ausgekannt hat und auch sehr, wie soll ich sagen, das professionell alles gemacht hat. So wirklich ein guter Mann. Und was war? Er hat einen scheiß Prüfungsausschuss erwischt und er ist da mit einer 3 rausgegangen aus der Prüfung. Das war der Beste in der Schule, ohne Mist. Der war wirklich gut, der Kerl, nicht nur in der Schule. Und da hat PwC gesagt, ja, wir nehmen nur Leute ab einer 2 in der Abschlussprüfung. Und ich mein, Pech gehabt, ja. Achso, ich wollte auch was zu Container sagen. Hier. Mich interessieren die ganzen Containertechnologien auch sehr, aber wie soll ich an einen Job rankommen, wenn ich gar keine professionelle Erfahrung mit dem Zeug habe? Sorry für den Repost. Also. Das ist ganz einfach. Du beschäftigst dich einfach damit und dann bewirbst du dich, weil du hast ja wahrscheinlich schon einen Technik-Background und wenn du einen Technik-Background hast, mal angenommen, du hast Physi gelernt, hast jetzt, keine Ahnung, als Windows-Admin gearbeitet für 4 Jahre und du beschäftigst dich jetzt privat damit, dann bewerb dich einfach auf so eine Stelle, sei es intern oder extern. Warum nicht? Du kannst doch sagen, hier 5 Jahre Erfahrung, Technologie in dem und dem Bereich. Und du kannst ja dann auch eine Skill-Auflistung mitschicken. Ich habe Erfahrung mit Kubernetes, Cloud-Plattformen, das und das, Helm, alles Mögliche. Dann schreibst du das einfach rein und bewirbst dich. Wo es ein bisschen schwieriger ist, wenn du gar keinen technischen Background hast und quasi vorher irgendwie Schreiner warst und sagst, okay, ich habe noch nie professionell in der IT gearbeitet und habe mich privat ein bisschen mit Kubernetes beschäftigt. Ich hätte jetzt gern einen Job. Möglich ist das auch heute, sowas. Aber es ist auch natürlich deutlich schwieriger. Ja, ja. Von denen haben wir auch ein paar Kandidaten auf der Arbeit. Ja. Wobei ich sagen muss, die meisten davon sind gar nicht irgendwie so ganz schlimm planlos Consultant, die gehen eigentlich. Ja, dann ist doch top. Dann weißt du doch, hast du doch Ahnung von Technik-Sachen. Und wenn dich Containerkram interessiert, easy. Schnapp dir daheim einen Minikube, bau Kubernetes auf, danach machst du weiter. machst dir einen Probe-Account bei irgendeinem. Ja. Ja, keine Ahnung. Die haben die Kohle doch. Da machst du dir irgendeinen Cloud-Probe-Account, Trial-Account bei Azure, bei Google oder weiß nicht, ob AWS sowas auch hat. Beschäftigt sich ein bisschen mit Managed Kubernetes. Gibt doch ganz viele Möglichkeiten, was zu machen, ohne dass du in dem Bereich professionell arbeiten musst. Ja. Und du wirst sehen, die Containerisierung Kubernetes-Thematik explodiert. Also, ich meine damit die von der Komplexität her. Du fängst an, denkst, ich blicke eigentlich ganz gut durch und dann siehst du, wie kompliziert das ist. Also, ich sag mal so, du musst dich ungefähr 2-3 Monate wirklich, sagen wir mal, täglich oder ja, oder zumindest, ja, doch, also sagen wir mal, du musst dich 2-3 Monate, also wenn du wirklich gut reinkommen willst, musst du dich 2-3 Monate täglich ein paar Stunden damit beschäftigen. Wenn du wirklich von ganz Grund auf anfängst. Aber dann hast du auch ganz gut Plan. Das heißt nicht, dass du wirklich alles schon so hundertprozentig durchstiegen hast, aber du kannst mitreden, das ist ja immer prinzipiell das Wichtigste. Du kannst mitreden, du kannst auch sowas aufbauen und du weißt Bescheid, ja. Du kennst nicht jedes Produkt, was irgendwie was mit Kubernetes zu tun hat oder jedes Submenü von Azure auswendig oder sonst was in der Richtung. Aber wenn du dich 2,5-3 Monate wirklich intensiv mit Kubernetes beschäftigt hast und da auch alle möglichen Sachen ausprobiert hast, ein paar Stunden am Tag, dann blickst du da durch. Ja. So habe ich das damals auch gemacht. Also ich habe 2-3 Monate einfach, weil es mich auch persönlich sehr interessiert hat, 2-3 Monate Hardcore-Kubernetes-Krempel gemacht. Wir haben sogar hier im Stream ein bisschen gebaut damit. Und jetzt zahlt sich's im Endeffekt aus. Aber es ist immer schön, wenn man einen Antrieb hat von sich aus, weil einen das Thema interessiert. Ja, also. Und die scheint es ja zu interessieren, Immutable Bytes, sonst hättest du nicht gefragt. Passt schon. Und wenn du dich halt nicht jeden Tag damit beschäftigen willst, dann machst du das halt nur ein paar Tage die Woche und brauchst dann halt vielleicht 3-4 Monate, bis du richtig guten Durchblick hast. Aber das geht schon. Das ist kein Hexenwerk, da durchzublicken. Es ist aber ein sehr, sehr komplexes Gebiet. Aber wichtig ist, dass man die ganzen Sachen schon mal irgendwo gesehen und gehört hat, sodass man das einschätzen kann, um was es geht. Das ist ja in vielen Technikfeldern und IT-Richtungen so, dass du das alles gar nicht so sehr im Detail alles immer aus dem FF wissen musst, aber du musst wissen, um was es geht, sodass du relativ schnell durchblickst. Ja? Du kannst zum Beispiel auch nicht alle möglichen Load Balancer, Proxys, Webserver und sonst was kennen. Aber du musst wissen, okay, was machen die Dinger, was müssen die Dinger so können? Ja, Load Balancer, Sticky Sessions, irgendwelche Proxy-Geschichten, was auch immer. Und da kannst du schon mal gezielt nachgucken, wenn es bei neuen Produkten, okay, wie gehen denn diese Sachen dort? Und so ist das im Kubernetes- und Containerisierungsumfeld auch. Du wirst erstmal ganz einfach anfangen mit, wie mache ich einen Docker-Container, wie mache ich ein Docker-Compose-File, wie uploade ich mein Image in eine Registry, dann wirst du ein bisschen mit Docker rumbasteln, dann wirst du dir irgendwann mal lokal Minikube Kubernetes installieren und wirst dort rumbasteln, dann wirst du feststellen, ach Mist, wie ist das so mit Storage im Kubernetes, gerade lokal, schwierig, weil da musst du dich selbst drum kümmern, Cloud-Anbieter machen das für dich, wie ist das mit Load Balancer IP, Provisionierung, Cloud-Anbieter machen das für dich lokal mit einem Minikube und so musst du dich da selbst drum kümmern, mit MetalLB oder sowas. Und da lernst du so links und rechts die ein oder anderen Sachen kennen und guckst dir das ein bisschen an. Du musst ja halt ein paar gescheite Versuchsaufbauten überlegen, was du so machen willst, ja. Ah, sag, keine Ahnung, ich möchte eine Web-Anwendung hosten da drauf, die automatisch skaliert, auf der Basis von irgendwelchen Prometheus-Metriken und ich will meinen Cluster vielleicht backuppen und ja, ich will automatische Zertifikate mit Let's Encrypt. Ich will ein Secret-Management anbinden, dass ich keine Passwörter im Klartext installieren muss, als Secrets anlegen muss. Ja, solche Sachen. Und dann hast du einen schönen Anwendungsfall und dann baust du das mal. Und dann baust du so, dass es möglichst, sagen wir mal, aus deiner Sicht ein gutes Production-Ready-Setup wäre. Und da musst du dich schon mit vielen Themen beschäftigen. Ich meine, live wird das Ding nirgendwo gehen, aber Und dann weißt du Bescheid und dann kannst du dich bewerben und dann werden die dich auch nehmen, weil die suchen händeringend Leute, gerade händeringend Leute, die sich mit Containerisierung und im Cloud-Umfeld gut auskennen. Ja. Ja, du bist ja auch im ganz anderen Bereich aktiv. Ich wette mit dir, wenn du mir was von Embedded Register oder sowas erzählst, ist bei mir auch direkt instant vorbei. Wusstest du, dass bei Microsoft extra Geld für Backups zahlen musst? Ich dachte bis heute... ja, das wusste ich. Es ist übrigens bei vielen Cloud-Anbietern so, dass du... es ist, was heißt bei vielen? Es ist eigentlich bei allen Cloud-Anbietern so, dass du extra Geld für Backup bezahlen musst, weil das braucht Speicherplatz. Und das musst du bezahlen. Das ist eigentlich normal. Mir fällt kein Cloud-Anbieter ein, wo Backups kostenlos wären. Vielleicht haben irgendwelche super mini free Kontingente. Nee, wie heißt das Wort? Kontingente. Aber meistens musst du das bezahlen. Kennt ihr mal einen guten Kurs, um eine Programmiersprache zu lernen? Gerne auch praxisorientiert. Ich glaube, ich habe letzter Zeit keine Einsteigerkurse für Sprachen mehr geguckt. Such dir doch erstmal eine Sprache raus, die du machen willst. Also ich persönlich würde ja immer JavaScript empfehlen, wenn man gar nicht weiß, mit was man anfangen will, weil die einfachste, weil der einfachste Einstieg einfach mit JavaScript möglich ist. Du brauchst einen Texteditor und einen Webbrowser, das war's. Ja, ja, also bei Exchange wusste ich es nicht, aber es gibt die Möglichkeit auch bei anderen Sachen. Ja, Udemy hat teilweise ganz gute Kurse, das stimmt. Ja, Pauschalkurse sind blöd, du musst hier schon eine Sprache raussuchen. Ich überlege eine Umschulung meine Umschulung zu wechseln auf Fachinformatik, Anwendungsentwicklung, bekomme einfach kein Praktikum. Wie? Es ist vollkommen egal, ob du Physi oder AE gelernt hast, unterm Strich. Findest bei beiden Jobs, beziehungsweise findest bei beiden die Jobs, kannst bei beiden die Jobs machen, die du haben willst. Ganz frisch nach der Ausbildung ist es vielleicht ein bisschen schwieriger, wenn die dann explizit an Fachinformatiker, Anwendungsentwicklung sind. Aber ganz ehrlich, jemand, der Physi gelernt hat, einen von beiden, und sich fürs Programmieren interessiert, und das schon, das geht beides. Ach, du machst eine Umschulung als Kaufmann für E-Commerce. Ja, da hätte ich gar keinen Bock drauf. Dann würde ich auf jeden Fall lieber Physi machen. Das andere klingt ja eher so BWL-Shit-mäßig. Glaub mir, das habe ich auch früher gemacht. So ein Kram willst du nicht machen. Also, was heißt, das habe ich auch früher gemacht. Das stimmt nicht. Ich habe das nie früher gemacht. Ich habe eine Ausbildung im BWL-Bereich angefangen und festgestellt, dass das der größte Shit ist und dann wieder aufgehört damit. Und ich habe die Ausbildung auch nur angefangen, weil mich meine Mutter so sehr genervt hat, dass ich doch endlich mal was machen soll. Und außerdem haben wir ja auch, genau. Und außerdem ist der Fachinformatiker doch auch ein halber Kaufmann laut der IHK. Also insofern ist doch top, kannst vielleicht sogar ein bisschen Berufsschule skippen. Okay, wir wollten uns ja dieses Ding hier angucken. Streaming-Plattform von Rewe. Okay, was ist denn jetzt der Vorteil von dieser Jobseite? Weil die da schreiben die da Gehälter drauf oder? Ansonsten sieht das für mich aus wie so ein 0815 Stellenportal. Was ist denn jetzt der Vorteil davon? Warum habt ihr mir das geschickt, Chatke? Die Unternehmen bewerben sich bei mir. Das sieht aber hier anders aus, ehrlich gesagt. Da muss ich immer noch auf Jetzt bewerben klicken. Ach, es geht beides. Das heißt, kann ich hier filtern. Oben rechts in die Ecke. Lass dich jetzt finden. Ach so, du musst da... Ja, das ist ja im Prinzip das gleiche, wie wenn du ein ordentliches LinkedIn-Profil hast und dich die ganzen Headhunter voll spammen. Vielleicht nicht ganz so penetrant. Immutable, bye, danke für den Sub. Okay, was suchen die denn? In Frankfurt? Aha, Cloud Computing, DevOps, Go, Helm, Kafka, Kanban, plus 8. Kubernetes, Linux, Monitoring, RESTful, Scrum, Software. Das wäre doch genau das Richtige für mich. Nur, dass ich keinen Job suche, aber okay. Gut, Kafka habe ich keine Ahnung von, aber der Rest ist Peter Aguilet direkt am Start. Dein Home of IT, Rewe Digital, wie ist okay. Bla 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 bla. Dass die immer mit so einer Lobeshymne auf sich selbst anfangen müssen. Könnt ihr nicht gleich mal zum Punkt kommen? Du bist mittendrin auf Grundlage eines Kafka-Ökosystems. Oh, es haben wirklich Leute geschafft, das ordnungsgemäß einzurichten und zu betreiben. Das ist nämlich ohne. Kafka Cluster Strimsi REST Bridge. Strimsi. Das klingt irgendwie ein bisschen wie ein Schweizer Wort, oder? Ich kann Schweizer Akzent schlecht nachmachen, aber irgendwie klingt das ein bisschen schweizerig. Strimsi. REST Bridge. Kafka Connect Mirror Maker. Schema Registry. Das ist Mirror Maker 2. IBM. Okay. Also ich kenne die Strimsi REST Bridge nicht. Strimsi.io. Ach, das ist einfach nur ein HTTP-Interface davor. Du übernimmst Verantwortung, technische, fachliche Konfiguration vor, automatisierst die Komponenten. Passt wunderbar dazu. Du fühlst dich in deinem Element. Kubernetes, Helm und GitLab Pipelines. Ja, würde ich mich tatsächlich in meinem Element fühlen. Du hast alles im Blick. Cloud, On-Prem, Edge werden von uns supportet und laufen auf jedem Hyperscaler. Alter, das ist auch so ein geiles Wort, Alter. Der Satz ergibt doch eigentlich gar keinen Sinn, oder? Cloud, On-Prem und Edge werden von uns supportet und laufen auf jedem Hyperscaler. Hä? Also, ergibt der Satz irgendwie Sinn? Ich dachte eigentlich, dass ein Hyperscaler quasi ein Synonym für Cloud-Anbieter ist. Im Endeffekt ist Azure ein Hyperscaler. Warum auch immer man das so nennt, fragt mich nicht, wer auf diese bescheuerte Idee gekommen ist. Aber ich meine, On-Prem kann ja logischerweise schon mal nicht in der Cloud laufen. Sonst wäre es nicht On-Prem. Außerdem bin ich ja der Meinung, diese Abkürzung On-Prem, irgendwie triggert die mich. Ich weiß nicht warum. Ich kann es euch nicht erklären, aber das ist so eine super neumodisches, cooles Wort für: Wir haben halt ein eigenes Rechenzentrum, wo noch Kisten rumstehen, die wir betreiben. Man könnte einfach lokal schreiben, ja? Oder eigener Standort oder offline. Ja, offline trifft es nicht so ganz. Ihr wisst, was ich meine. Ich find On-Prem irgendwie so ein blödes Wort. Aber davon abgesehen, ergibt dieser Satz absolut keinen Sinn. Cloud, On-Prem und Edge werden von uns supportet und laufen auf jedem Hyperscaler. Der Satz macht null Sinn. Oder ich bin zu Three-Hat, das zu kapieren. Career Lunch. Okay. Kenn ich nicht. Ja, da spawnt einfach Hardware im Rechenzentrum. Das ist nice, ja. Der Satz ergibt, ich weiß nicht, der irgendwie macht es mich, verstehe ich nicht. Na gut, was auch immer. Obwohl ich das eigentlich verstehen sollte, weil ziemlich viel von dem gehört, also na, außer Kafka jetzt, mache ich tagtäglich und verdiene mein Geld mit, aber ich habe keine Ahnung, was sie mir mit diesem Satz sagen wollen. Du bist Problemlöser, du hast Lust auf Skalierbarkeit, Hochverfügbarkeit, Portierbarkeit, einfaches Deployment. Und einfache Deployment. Machst du einfache Deployment? Du bist ganz vorne mit dabei. Du Enabler. Ja, du bist halt so ein richtiger Enabler. Du enablest und unterstützt Produktteams in der Transformation, die Streaming-Plattform richtig anzubinden. Moment, die Streaming-Plattform ist ihre Kafka-Message-Infrastruktur, oder? Annik, und baust du mit uns eine... Okay, das meinen die. Du bist ein Teamplayer, du arbeitest in einem cross-funktionalen, selbstorganisierten Team. Kanban Scrum. Ja. Okay. Okay, es geht noch weiter. Features, die dich ausmachen. Begeisterung für eine Data-Streaming-Plattform. Verständnis von asynchroner Kommunikation. Kafka, JMS. Ist das das, was ActiveMQ immer ActiveMQ macht? Oder RabbitMQ? Chat, ich habe immer noch die Frage an euch, ob sich irgendjemand mit RabbitMQ im Kubernetes-Umfeld auskennt. Sonst muss ich mir das selbst angucken. Eine abgeschlossene Ausbildung, ja gut, okay. Routine im Umgang mit Software-Architektur und Cloud-Umgebung. Routine? Alter, was Sätze, was soll man sich denn darunter vorstellen? Ja, ich habe Routine mit Software-Architektur, okay. Also ich entwerfe routiniert Software mit guter Architektur. Das wollen die mir damit sagen quasi. Was ist asynchrone Kommunikation? Ja, zum Beispiel über eine Message Queue. Ja, überleg dir, du hast einen Webshop, ja, und irgendjemand schickt jetzt einen Auftrag ab im Shop. Dann landet das in der Message Queue, dann wird der Auftrag bearbeitet, dann wird die Zahlung processed. Dann werden die Waren eingepackt, dann wird das verschickt, was immer. Also halt alles, was nicht synchron ist. Zum Beispiel über eine Message Queue. Das ist damit gemeint. Ja, oder noch einfacher. Bestes Beispiel, wo man es, glaube ich, am besten versteht. Jemand registriert sich für einen Newsletter. Der Newsletter selbst wird allerdings bloß einmal in der Woche verschickt. So, der Typ registriert sich über ein Webformular, dann landet das irgendwo drinne und dann wird halt einmal in der Woche geguckt, wer sich registriert. Das zum Beispiel wäre sowas wie asynchrone Kommunikation. Sehr oldschool-mäßig, aber sowas in der Richtung ist damit gemeint. Ja, bei Webshops ist es relativ klar, auch bei Auftragsbearbeitung und sowas. Ja, das Schöne an Message Queues ist ja sowas wie... Du musst, dort, wo die Leute shoppen, das hängt dann nicht, weil, sagen wir mal, das Payment-System langsam ist oder das Inventarsystem oder sowas. Und das nimmt dann einfach sich aus der Message Queue raus, der nächste Microservice, der ready ist und dafür zuständig, nimmt sich da aus der Message Queue was raus oder bekommt eine Notification, dass was Neues vorliegt, bearbeitet das und legt dann vielleicht wieder einen neuen Job oder eine neue Message in die Message Queue. Ja, das ist damit gemeint. Wir haben RabbitMQ im Cluster laufen. Wie macht ihr das? Macht ihr das mit dem RabbitMQ Operator? Oder habt ihr irgendwelche eigenen Sachen gebastelt? Eine abgeschlossene Ausbildung, ja gut. Routine. Ja, ihr habt das mit dem Operator. Taugt das? Ich will mir das die Tage mal kurz angucken, weil es vielleicht bei uns auf der Arbeit akut wird, aber ich bin mir nicht so ganz sicher, wie der beste Weg ist, das zu benutzen. Linux-Konfigurationsmanagement, Kubernetes, Terraform, Infrastruktur. Das passt wunderbar zu dem Job hier. Du hast ein Tech-Herz und bist begeistert von Technologie. Finde ich gut, dass sie das reinschreiben. Gerade im Cloud-Umfeld und gerade auch im Kubernetes-Umfeld, finde ich, gehört das ein bisschen dazu. Das ist so, da spawnen täglich 5 neue Sachen. Nee, musste nicht. Ich kann mir das selbst angucken. Erfahrung mit verteilten Systemen, Kafka, Java, Python, Go. Ja, finde ich gar nicht so schlecht, die Sache hier von Rewe. Ja, fand ich gar nicht so übel jetzt. Warum ist das Pains Champ? Wann geht's mit Zig? Ich weiß nicht. Irgendwie hat's mich nicht so richtig überzeugt. Ich wüsste nicht, wann ich das verwenden würde. Zu welchem Anwendungsfall. Hatte mich intern als Cloud-Architekt beworben. Mit 28 wurde aber abgelehnt. Und es wurde ein Dienstleister, der bereits für das Unternehmen Arbeit genommen. 50 Jahre plus und... Hä? Die wollen's halt manchmal nicht besser. Und wenn der Dienstleister dann keinen Bock mehr hat, ist das ganze Know-how weg. Also gerade sowas sollte man intern besetzen. Ich hätte es ja irgendwie verstanden, wenn die gesagt hätten, so nach dem Motto, ja, uns fehlen bei dir noch die und die Punkte und sowas. Ja, na gut. Ehrlich gesagt, ich finde nicht. In der heutigen Zeit eher nein. Klar, ehrlich gesagt, im Durchschnitt, also es gibt zwei, im Durchschnitt ist das Gehalt, nachdem man studiert hat, höher. Das muss jetzt aber nicht individuell auf dich zutreffen, aber es ist halt der Durchschnitt. Das nächste ist, wo es Sinn macht, wenn es dich persönlich eben interessiert, dass du auch theoretische Hintergründe lernst, zu bestimmten Themen, dann kann das durchaus sinnvoll sein, ja. Aber nur, also wie gesagt, entweder weil es dich persönlich interessiert, aber rein aus Gehaltsfragen würde ich ehrlich gesagt das eher verneinen. Ja, es ist im Durchschnitt so, aber das heißt nicht, dass wenn du jetzt Ahnung hast, du weniger verdienst wie jemand, der studiert hat. Ich kenne genug Gegenbeispiele. Leute, die im First Level vergammeln und studiert haben, versus Leute, die Physi gemacht haben und jetzt, keine Ahnung, Cloud-Architekt oder sowas in der Richtung sind. Also, rein fürs Gehalt musst du das auf jeden Fall nicht machen. Ich finde es dann auch manchmal ein bisschen blöd. Also ich sag nichts gegen Berufserfahrung. Und es macht aus mehreren Gründen Sinn, dass sowas ältere Leute werden. Sag mal pro und contra, ja. Das erste ist, dass die Leute den Laden, das Unternehmen, wenn die da eine Weile sind, kennen und wissen, wie das tickt. Das ist in so einer Architektenposition gar nicht verkehrt. Ja, die wissen, wo man hin muss, wem man mit wem reden muss, wie man am besten da Sachen eintütet und sowas. Das ist gut. Vielleicht haben die auch wirklich langjährige Erfahrung in dem Bereich, wofür sie Architekt sein sollen und können das deswegen besser mit der nötigen Erfahrung. Gibt bestimmt noch ein paar weitere Punkte. Ein Nachteil ist, gerade wenn es um so Sachen wie Cloud-Architektur geht, dass es das einfach noch gar nicht lang genug gibt und dass gerade Leute, die 50 plus sind, sich oftmals mit technischen Neuerungen schwer tun. Ich meine, wenn der jetzt 50 plus ist und 10 Jahre Cloud-Erfahrung, kann man ja mittlerweile fast schon haben, ja? 10 Jahre Cloud-Erfahrung hat, warum nicht? Aber bei solchen neuen, schnelllebigen Sachen macht es keinen, aus meiner Sicht, keinen Sinn, jemanden hinzusetzen, der vielleicht, super krasser Architekt für Oracle-Datenbanken ist und dem zu sagen, ja, du machst jetzt Cloud-Architektur für uns. Das ist einfach was grundlegend unterschiedliches. Was meinst du dazu, dass in einer Firma persönliche Leistung nicht geschätzt werden, sondern nur die für den Arsch, Kackfirma. Die sind dämlich. Bestimmt irgendeine Behörde oder so. Persönlicher Einsatz und Leistung ist eigentlich das Wichtigste, was du bei den Leuten brauchst. Ob die jetzt irgendwelche Zertifikate haben oder nicht. Da sind wir drauf geschissen. Ich meine, es mag vielleicht, wenn du Leute suchst, ja, und die einstellst, dann mag das vielleicht schon ein Kriterium sein für viele. Gerade mal angenommen, ja, gehen wir mal von wirklich speziellen Sachen aus. Sagen wir mal, die suchen jetzt irgendeinen Cisco-Profi, wenn du da das ein oder andere Cisco-Zertifikat hast, was jetzt nicht gerade ein CCNA ist, ist das sicherlich nicht verkehrt, ja. Und die suchen irgendwie jemand für ganz spezielle, frag mich nicht, IBM Storage Systeme, okay. Und du hast ein Zertifikat drin, macht das sicherlich Sinn. Aber wenn du erstmal da bist, ganz ehrlich, who cares, was jucken irgendwelche Zertifikate? Die wissen doch, dass die Leute was taugen, wenn sie da sind. Und dann willst du doch Leute, die persönlich, also persönlich Einsatz bringen und Einsatz zeigen, ob die jetzt irgendwelche Zertifikate oder sich dazu irgendwelchen Kursen anmelden und Zertifikate machen, ist doch vollkommen, ist komplett lost, ja. Und prinzipiell sollte man eigentlich Leute, die sich persönlich engagieren, immer fördern oder zumindest sie nicht das Leben schwer machen, weil das nicht zuletzt oftmals auch die sind, die, wie sagt man so schön, die Leistungsträger sind. Irgendwo. Die halt, wenn's brennt, die Sachen dann auch fixen. Weil sie sich halt persönlich einsetzen. Und nicht so nach dem Motto, ich sehe hier, gleich crasht, glaube ich, das und das System. Aber ich habe noch kein Incident-Ticket. Ich gehe jetzt erstmal was futtern. Ich hoffe, dass, wenn der Incident dann auftritt, dass ich gerade beim Essen bin. Ja, so Leute, willst du so Leute fördern, nur weil sie ein Zertifikat gemacht haben? Und Leute, die sagen, oh Mist, das System kackt hier ab. Lass mal schnell den Anwendungsverantwortlichen anrufen und das zusammen fixen. Und denen machst du dann das Leben schwer. Ja, das ist einfach nur lost. Das ist wahrscheinlich irgendeine Behörde oder so. Also 400 Stellen zu besetzen, wenn ihr nicht gerade irgendwie schlagende Argumente habt, also im Prinzip Geld, nicht nur Geld, ja, Homeoffice-Möglichkeiten und andere Vorteile, ja, zählen auch, aber im Prinzip Geld. wenn ihr das nicht habt, dann wird es schwierig, 400 Leute zu finden. Ja. Leute, schön, dass ihr da wart. Es ist jetzt Bettgetime. Ich bin übelst müde. Und der Grund, warum ich letzter Zeit so oft schrieme, ist ganz einfach. Ich bin nach der Arbeit, auch trotz Homeoffice, ziemlich kaputt. Gerade wenn ich da meine 1,5-2 Stunden noch ein bisschen hier Pepo Sport gemacht habe. Dann bin ich ziemlich kaputt abends. Und da komme ich einfach on, wir schwätzen noch eine Runde. Und dann ist gut. Emacs. Ja, wie letztens wolltest du noch, dass ich NeoVim mache. Und jetzt soll ich Emacs machen? Auf Emacs habe ich aber keinen Bock mehr. Emacs habe ich eine Weile verwendet. Emacs will ich nicht mehr anfassen. War ja auch die Schwätzstreams. Na dann. Danke für die ganzen Prime-Subscriptions heute. Ich muss mal kurz schauen, nicht, dass ich noch irgendjemanden übersehen habe. Umfragen vorgeschlagen. Sollte man eine Position als IT-Berater in einer Behörde annehmen? Die Umfrage können wir tatsächlich noch machen. Ja, nein. Keine additional votes. Okay. Oh, fuck. Man konnte die Frage nicht komplett reinpasten. Also die Frage war, sollte man eine Position als IT-Berater in einer Behörde annehmen? Ja oder nein? Also ich bin der Meinung, ganz ehrlich, also du meinst jetzt irgendwie eingekauft als Externer, falls die sowas machen. Warum nicht? Kannst du jederzeit wieder weg. Wann kommt die Amazon-Bestellung? Es ist heute alles angekommen, außer Milfra. Und auf die Steckdosen warte ich noch. Ja, ich gehe davon aus, dass du es eh nur machen würdest, wenn die Konditionen gut sind. Was hast du bestellt, Technikkrempel? Milfra. Steckdosen. Ja, kein Ding. Wir machen demnächst wahrscheinlich auch ein bisschen Kubernetes-Zeug im Stream wieder. Finde ich gut. Nee, so schreibt man das. Das sind Smart-Home-Steckdosen. Da haben wir bei Amazon Prime bestellt letztens für 9 Euro einen Viererpack. Und da bin ich gespannt, ob die sich flashen lassen. Okay, der Chat ist so gespaltener Meinung. Zwei Drittel sagen yep und ein Drittel sagt nopas. Easy Vote. Nice. Da rollen wir mal rein. So, Chat, schön, dass ihr dabei gewesen seid. Bad-Time angesagt. Bis morgen. Macht's gut. CU.